Hey, was für ein Lied. Mein ganzes Herz gehört dir. Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen du dieses Lied gesungen hast, aber ich finde den Song schon krass. Und habe mir dann auch überlegt, ja, stimmt das eigentlich? Gehört mein ganzes Herz dir? Gehört ihm das ganze Herz, oder ist es ein Lippenbekenntnis? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt wissen, wie kann ich mein ganzes Herz Jesus geben? Weiß ich überhaupt, wie das geht? Und vor 2 Wochen haben wir hier getauft. Und wir haben diesen Song gesungen und als Bekenntnis. Und ich liebe solche Bekenntnisse. Ich liebe das wirklich. Und gleichzeitig ist bei mir so die Frage aufgekommen, ja, aber kann ich das auch? Weiß ich, wie das geht? Was heißt es, mein Herz ihm hinzugeben? Ja, ich hatte sogar das Gefühl, das hat so eine prophetische Dimension, dass Gott wie sagen würde, ja, hast du eine Ahnung, was das ist, dein ganzes Herz mir hinzugeben? Das ist ja recht viel, gell? So das Ganze. Also das Ganze ist, wenn ich ein bisschen wegnehme, ist schon nicht mehr das Ganze. Das ist wirklich viel. Und ich habe so gemerkt, dass mich Gott wie fragt, ja, darf dich dein Glaube etwas kosten? Und ich habe dann auch gemerkt, wie Gott so fragt, ja, wissen wir als westliche Kirche eigentlich, was das heißt, mit ganzem Herzen Jesus nachzufolgen? Oder bin ich Sparflamme unterwegs? Und ich predige jetzt das nicht zu euch, sondern vor allem zu mir in erster Linie. Bin ich Sparflamme unterwegs? Wo bin ich bereit, mich vielleicht gegen eine Mainstream-Meinung zu stellen, aufzustehen, mich zu Jesu Werten positionieren? Kann ich das überhaupt? Bin ich dazu fähig, in den Gegenwind rauszustehen? Und ja, Jesus sagt ja, das ist ganz normal, das gehört dazu zum Christsein, da in den Gegenwind, der kommt und da kannst du rausstehen, wie damals Petrus und Johannes, die hingestanden sind, steht in der Apostelgeschichte, die hingestanden sind und gesagt haben, hey, ich muss Gott mehr gehorchen als euch Menschen. Und das ist eine super Geschichte, die liebt sie, denke ich, yes, genau. Und wenn ich dann im Pausenraum bin, in der Firma, und gewisse Diskussionen aufkommen, dann plötzlich werde ich da ganz klein und dann ist es nicht mehr, yes, genau wie Johannes und Petrus. Kennst du das auch? So ein wenig. Und ich glaube, damit wir das tun können, mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen, da brauchen wir irgendwo noch so einen Kämpfer-Spirit, einen Fighter-Spirit. Und ich habe dann gerade in der Woche nach der Taufe habe ich eine WhatsApp bekommen von einem Freund, von einem Studienkollegen, der mir geschrieben hat, hey, könnt ihr beten? Meine Frau hat dann irgendein Lehrergebet installiert in ihrer Schule, irgendwo im Aargau. Und dann gab das einen riesen Shitstorm in den Medien. NZZ hat geschrieben, die AZ sowieso, die Aargauer Zeitung und so weiter. Und die wurden richtig durch die Jauche gezogen. Und gerade heute Morgen habe ich wieder ein WhatsApp bekommen, hey, betet, wir glauben, es kommt gut, aber es braucht Kraft, so im Wind draußen zu stehen. Und die Frage ist, haben wir diese Kämpferpower? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, ich bin Teil von Gottes Truppe. Ich bin Teil von seiner Armee und dafür braucht es einen Kampfgeist. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, es geht mir nicht um Dschihadismus. Gell? Wenn wir in die Bibel schauen, ins Neue Testament, Jesus ist nichts ferner als mit Waffen für ihn zu kämpfen, sondern mit seinem Wort. Gell? Also dass das klargestellt ist, davon spreche ich nicht. Aber mit ganzem Herzen, mit einem gewissen Kampfgeist und einer Mentalität, dass ich reiß mir den Hinterteil auf und dann, wenn ich so über Kampfgeist nachdenke, dann kommt mir natürlich schnell eine Figur aus der Bibel in den Sinn, der liebe David. Und der David ist ja bekannt fürs Kämpfen, oder? Diese Geschichte mit ihm und Goliath, wo er gekämpft hat. Und das Spannende ist ja, er hat ja nicht gegen Goliath gekämpft, weil er irgendwie blutrünstig war und diesen unbedingt um die Ecke bringen wollte und sich gedacht hat, ja, sondern was ihn so gestresst hat, war, sein geliebter Gott wird verhöhnt von diesem Philister. Und das hat ihn so gepackt, diese Liebe zu Gott, dass er gedacht hat, das können wir doch nicht zulassen. Das kann ich doch nicht zulassen. Und er ist aufgestanden und hat gesagt, ich werde gegen ihn kämpfen. Und das ist jetzt noch wichtig zu wissen, David war ja kein ausgebildeter Krieger. der war ein Teenager. Der hatte keine Ahnung. Und du musst dir diese Dimensionen begreiflich machen. David hat nicht gekämpft, weil er kämpfen wollte und blutrünstig war, sondern er hat gekämpft, weil er seinen Gott so sehr liebte, dass er gesagt hat, ich kann nicht einfach stumm bleiben. Ich kann nicht einfach dabei stehen. Ich riskiere was. Das war ja dumm. Also das war ja lebensgefährlich, unvernünftig, oder? Was der David da getan hat, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Und dann kommt so leise die Anfrage an mich, wo bin ich bereit, für seine Sache etwas zu riskieren? Und ich ringe darum, was das heißt und wo ich hinstehen soll, wo ich was sagen soll, wo nicht, was konstruktiv ist und was nicht. Ich ringe darum, ich sage nicht, ich weiß, wie das sein soll. Aber was ich weiß, meine lieben Freunde, ist, als Christ bin ich nicht berufen, nett, lieb und angepasst ein braver Bürger zu sein. Das kann ich schon in gewissen Bereichen, ist nicht falsch. Aber meine Berufung als Christ ist, für Jesu Werte einzustehen. Meine Berufung ist, gegen das Böse, gegen das Diabolische in dieser Welt aufzustehen, das nicht zu akzeptieren. Und dazu brauche ich Kampfgeist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich den habe. Vielleicht bist du dir sicher. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich nicht einfach über Nachfolge spreche und was das genau heißt, sondern dass ich darüber rede, ja, wie entsteht dieser Kampfgeist in meinem Leben? Und ich glaube, das Erste ist dieser Wunsch, Jesus zu lieben. Das Erste ist Jesus lieben. Und daraus entsteht das andere. Und ich glaube, wir müssen zuerst wissen, was heißt es überhaupt, Jesus zu lieben? Wie geht das? Wenn jemand genau weiß, wie es geht, melde dich. Ich wollte eigentlich 3 Punkte mitbringen, aber ich habe nur Zeit für 2. Und der dritte, der war wirklich auch cool, finde ich. Aber jetzt mal zum ersten. Mein erster Punkt ist all in oder all out. Ich sehe bei Jesus kein, ja, ein wenig, so ein bisschen, und wenn es für mich dann stimmt oder auch nicht, dann könnte ich eventuell. Sondern bei Jesus gibt es all in. Or all out. Und in Matthäus 22 gibt es so eine Geschichte, wo Jesus auf die Probe gestellt wird. Religiöse Führer seines Volkes, die wollen ihn aufs Glatteis führen. Und es gibt so eine Diskussion und Jesus schafft es immer wieder auszuweichen. Er war auch ein guter Kommunikator. Und dann heißt es Folgendes. Und die Leute, die das hörten, waren überwältigt von seiner Lehre. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hat, die waren eigentlich Spinnefeind, gebracht hatte, versammelte sie sich am selben Ort. Die mussten eine Allianz bilden, um gegen Jesus anzukämpfen. Und in der Absicht, ihn auf die Probe zu stellen, fragte ihn einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer: Meister, welches Gebot ist das höchste im Gesetz? Er sagte zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste. Und das erste Gebot. Jetzt, ich weiß nicht, wenn du schon länger Christ bist, das haben wir schon 100 Mal gehört. Merken wir eigentlich noch, wie kraftvoll diese Aussage ist? Mit ganzem Herzen ihn lieben. Und es gibt eine Diskussion, was ist das Wichtigste im Leben? Und dann kommt Jesus und sagt zum Schluss, das Wichtigste, Freunde, ist Gott zu lieben. Das Wichtigste ist, Gott zu lieben. Warum ist es das Wichtigste, das Allerwichtigste, ihn mit meinem ganzen Sein zu lieben? Weil er das am meisten will. Weil er dich und mich dazu geschaffen hat, mit ihm eine liebende, intime Beziehung zu haben. Und er braucht da auch Bilder vom Liebhaber. Und nichts, was ich tue, und sei es noch so toll, wird Gott gefallen, wenn ich ihn nicht liebe. Auch wenn es noch so genial ist. Religiöses Denken, egal welche Religion, das ist das Muster, ich tue was Gutes und dann damit liebe ich Gott auch. Aber das hat mit Jesus relativ wenig zu tun. Es wird ihm nicht gefallen, wenn ich ihn nicht liebe. Spannend ist, Jesus sagt, das ist ein Gebot. Gesetze haben wir nicht so gern, gell? Gesetzliches. Aber ich glaube, Es ist wichtig, wenn wir von Geboten sprechen, ja, was ist damit gemeint? Ich glaube, hinter jedem Gebot Gottes steht eine Offenbarung des Herzens von Gott. Und ich kann jetzt einfach sagen, ja gut, das steht da, gell? Ich muss halt Gott lieben, do it. Das ist gesetzlich. Aber ich kann auch fragen, hey, was ist Gottes Herzschlag hinter dieser Aussage? Gott sagt, ich wünsche mir nichts mehr, als dass du mich einfach liebst. Das ist mein Herzenswunsch, sagt Gott. Ich möchte, dass du mit mir die Beziehung mit mir als Top-Priorität setzt. Ich möchte, dass du mit mir intim bist. Und die Herausforderung im Alltag ist ja dann, gell? Ich vergesse das Einmaleins des Christseins und will dies und das und schließlich bin ich ja schon reif und ich lebe als Christ und ich lese die Bibel. Vielleicht. Oder höre ein paar Podcasts und dann plötzlich wird mein Glaube leer, kraftlos. Erlebt ihr das manchmal auch? Und ich glaube, das könnte damit zu tun haben, dass die Basics noch nicht sitzen. Ich habe gerade Mathe geübt mit meiner Tochter und wenn das Einmaleins nicht sitzt, ist es schwierig. Und ich glaube, das ist auch im Unterwegssein mit Jesus so. Wenn das Lieben mit Jesus, wenn das nicht sitzt, Jesus zu lieben, dann wird es schwierig, dann wird, glaube ich, ein Kampf. Und deshalb ist es so wichtig, die Frage zu stellen, ja, was heißt es, Jesus zu lieben? Oft kreisen wir ja viel mehr darum, dass Gott mich liebt, dass Jesus mich liebt. Viele Songs sprechen davon, dass er mein Freund, mein Kumpel, mein Helfer ist. Und gell, das stimmt, in der Bibel heißt es, Gott hat uns zuerst geliebt. Das stimmt unbedingt, aber wenn wir den ganzen Vers lesen, dann heißt es, und das glaube ich vergessen wir manchmal, dass wir ihn zurücklieben sollten. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber als erster Output seiner Liebe zu mir ist in diesem Vers, ich habe ihn glaube ich nicht mitbegreift, Johannes, 1. Johannesbrief 4, ist ihn zurückzulieben. Nicht irgendwen zu lieben, sondern ihn zurückzulieben. Gottes, und das ist all in. Und warum komme ich auf diese All-In-Aussage, gell? In der Offenbarung redet Jesus zu den Kirchen, zu den Gemeinden, die entstanden sind. Und er lobt vieles. Und dann heißt es im Kapitel 3, sei entweder heiß oder kalt. Sei entweder heiß oder kalt, aber lauwarm will ich auskotzen. Luther übersetzt nicht ausspeien. Aber ich habe geschaut, es heißt wirklich, in meinem Wörterbuch steht, den Mageninhalt durch den Mund. Ich will es jetzt nicht genauer erklären, aber kotzen. Wer lauwarm ist, den will ich auskotzen. Das ist noch radikal, gell? Weil ich fühle mich da persönlich angegriffen, angesprochen. Aber das ist halt Gott, gell? Der ist noch klar. Gott will eine heiße, leidenschaftliche Liebe zu ihm. Und sonst bekommt er das Kotzen. Und mich bewegt das brutal. Und ich will, weißt du, das hinterfragt mein Glaube. Vielleicht ich auch ein bisschen, aber ich hinterfrage hier jetzt vor allem mich. Ich will nicht dir an den Karren fahren, aber mir fährt das an den Karren. Und das fordert mich dermaßen heraus. Jesus folgen heißt ihn wirklich lieben. Und etwas früher, auch in dieser Offenbarung heißt es, ich habe etwas gegen dich, das ist eine andere Gemeinde. Du hast deine erste Liebe verlassen. Man könnte auch übersetzen, deine einzige Liebe. Also da ist Gott radikal. Er sagt, hey, ich will diese erste, diese heiße Liebe. Hast du dich schon mal verliebt? Diese heiße Liebe, wo ich würde alles tun für meine liebe Sarah. Das ist die erste heiße Liebe. Ich habe sogar einen Kuchen gebacken für sie. Nachher nie mehr. Ich kann nicht backen. Aber ich habe so eine Fertigmischung gekauft und ich habe Kuchen gebacken. Das ist die heiße erste Liebe. Und das ist die Top-Priorität. Und ich glaube, manchmal spielen wir Glaube. Und weißt du, wenn ich die Bibel lese, dann geht es nicht um die Bibel. Wenn ich von Kirche spreche, dann geht es nicht um die Kirche. Wenn wir Worship machen, geht es nicht um Worship. Sondern ich merke, oft geht es ja beim Bibellesen einfach darum, dass ich Bibel gelesen habe. Oder beim Worship, dass wir, ja. Und ich glaube, wenn es nicht mehr um Jesus geht, bei Kirche, dann ist es irgendeine religiöse Übung vielleicht. Oder wenn es nicht mehr um ihn geht, dann hat das mit Christsein nicht mehr viel zu tun. Und ich habe gemerkt, das hat mich so in Frage gestellt. Und deshalb finde ich diesen Song so genial. Ja, mit ganzem Herzen. Hä? Und wenn dann da was rausfällt, dann wird es schwierig, oder? Und deshalb finde ich den Song so genial. Mein ganzes Herz, oder? Mein ganzes Herz. Und ich liebe diesen Song und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht meinen, die Liebe zu Jesus, wie die Liebe überhaupt, sei etwas, das mit Gefühlen nur zu tun hat. Ja, fühlen kann ich sie auch, aber es hat mit Entscheidung zu tun. Ja, ich entscheide mich, diesem Jesus nahe zu sein. Das ist so mein erster Punkt. Ich entscheide mich dazu, weil ich das brauche, und es fußt darin, dass Jesus mich zuerst geliebt hat, dass er alles für mich gegeben hat. Und deshalb, und nur deshalb kann ich freiwillig alles für ihn geben. Daraus entspringt diese Entscheidung, Jesus zu lieben. Jetzt wissen wir, das wäre wichtig, gell? Und jetzt komme ich zu einer Geschichte, die das vielleicht ein bisschen zeigt. Ich glaube, die zeigt das ziemlich gut. Und zwar, das ist mein zweiter oder dritter Punkt, verschwenderisch für Jesus zu sein. In Lukas 7 gibt es so eine Story. Ich lese sie euch kurz vor. An dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. So beginnt's. Als sie erfuhr, dass er da war, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber das sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin. Was ich da herausspüre, ist auf der einen Seite diese Frau, die nicht allzu viel zu bieten hat eigentlich. Sie wird betont, dass da mit ihr was nicht stimmte, im frommen Setting. Und das Zweite ist, spürst du diese heiße Leidenschaft in dieser Szene? Es geht dann auch weiter und Jesus reagiert darauf. Und Jesus war Gott und Jesus ist auf diese Erde gekommen. Also Jesus lieben heißt Gott lieben. Er ist auf diese Erde gekommen, er hat mal in Windeln gemacht und wurde dann größer, ist nicht rumgelaufen, hat geheilt vom ersten Tag an. Sondern er hat sich heruntergelassen in diese dreckige Welt und hat sich eingelassen auf diese dreckige Frau. Auf diese Zwielichtige. Und er ließ sich von ihr die Füße waschen. Und man weiß, dieses Öl, das war ein Jahresgehalt. Das ist wie wenn sie gerade einen Ferrari an die Wand gefahren hätte. Sie hat all dieses Öl über seine Füße geleert. Und warum lässt Jesus das zu? Hast du dich das schon mal gefragt? Also die Geschichte, vielleicht kennst du sie. Warum lässt er das zu? Also der Judas hatte Probleme damit. Er hat gesagt, man hätte das Geld doch den Armen geben können. Gott's noch, oder? Auch Petrus hatte Probleme damit. Und ich habe eigentlich auch Probleme damit. Ich wurde erzogen, dass man nicht verschwendet. Ich habe auch Probleme damit. Und spannend ist, ein paar Verse später, da steht, und sie hat mir, also Jesus, viel Liebe erwiesen. Freunde, das ist die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament in der Bibel, die beschreibt, wie ein Mensch Gott Liebe erweist. Die Stelle, die zeigt, die beschreibt, wie wir Gott zurücklieben können. Und die Frau war nicht perfekt, gell? Aber wie hat sie ihn zurückgeliebt? Komplett verschwenderisch, komplett durchgeknallt, unvernünftig hat sie Jesus groß gemacht. Ich meine, du musst dir überlegen, dieses Öl, nur weil es teuer war, das hat seine Füße nicht irgendwie für 10 Jahre fein schmecken lassen. Der ist am nächsten Tag durch diese dreckigen Straßen gelaufen, wo auch die Esel und die Hunde unterwegs waren, die haben da hingekackt und der war mit den Füßen da unterwegs und am Abend haben die Füße wieder gestunken. Auch wenn das teures Öl, das war nicht effektiv. Das war wirklich nicht effektiv. Und ich finde diese Geschichte so wichtig, weil sie zeigt, was es bedeutet, Jesus zu lieben. Verschwenderisch. Mit ganzem Herzen. Nicht nur, was noch übrig bleibt, wie es im Song heißt. Alles, was ich habe, gebe ich dir. Und das ist so ein Mentalitätsunterschied, oder nicht? Also Jesus lieben heißt, ich will nicht ein wenig. Und ich möchte das veranschaulichen. Ich habe dieses Parfum mal bekommen und ich weiß, ich habe letzthin für meine Frau ein Parfüm gesucht und nicht gefunden und habe dann die Preise gesehen. Das Zeug ist teuer. Ja? Das Zeug ist teuer. Aqua di Gioia. Habe ich mal bekommen. Und wenn ich weiß, das Zeug ist teuer. Normalerweise mache ich so. Oder? Nicht mehr. Aber ich habe mal gehört, wenn du richtig einparfümieren willst, dann kannst du auch einen Torbogen sprühen und durchlaufen. Also. Das würde ich nie machen, weil das Zeug ist teuer und da geht ja ganz viel daneben. Oder? Aber genau das hat die Frau gemacht. Sie hat das richtig versaut. Und ich wünsche mir, dass diese Geschichte uns zum Nachdenken bringt. Um zu fragen, hey Jesus, wie kann ich mich an dich verschwenden? Hast du das Jesus schon mal gefragt? Ich habe gemerkt, ich nicht. Also doch, als ich die Predigt dann vorbereitet habe, da begann ich so zu beten. Ist noch gefährlich, vermute ich. Also nicht nur, was übrig bleibt. Wie kann ich mich an dich verschwenden? Was ist für dich, Jesus, wichtig? Was ist für dich wichtig? Wie könnte ich dich verschwenderisch lieben? Und ich glaube, das heißt nicht für jeden dasselbe. Vielleicht ist es meine Zeit. Oder? Gott will ich meine Zeit schenken. Vielleicht. Ich habe gerade letzthin eine Prophetie aus dem Jahr 73 gelesen. Da heißt es, da hat er eine Vision für die Zukunft der Christen. Und er beschreibt da, dass es eine Zeit kommen wird, wo Christen so beschäftigt sein werden mit Ablenkung, dass sie keine Zeit mehr für Jesus haben. Und vielleicht ist ja heute diese Zeit. Ich weiß nicht, wie du es mit dem Gerät hier hast, aber für mich ist es eine Herausforderung. Und manchmal ist es easy, einen Fußballmatch zu schauen, aber eine Viertelstunde beten, das ist noch lang. Oder? Das ist noch lang. Und vielleicht geht es darum, ihm deine Zeit hinzuhalten. Vielleicht geht es auch darum, einfach zu lernen, was heißt es eigentlich beten? Was heißt es, mit ihm intim zu sein? Vielleicht geht es darum, lernen, die Bibel zu lesen. Und das ist noch wichtig, Effektivität im Reich Gottes ist nicht dasselbe wie in unserer hochgetakteten Welt, gell? Martin Luther hat mal gesagt, wenn ich wirklich viel los habe, dann schaue ich, dass ich mindestens eine Stunde länger beten kann. Das ist irgendwie anders, gell? Eine Stunde mehr, da habe ich noch viel zu lernen. Und vielleicht geht es auch darum, einen Lebensbereich oder das Leben zum ersten Mal überhaupt Jesus hinzuhalten und sagen, ja, ich möchte mich für dich verschwenden. Ich möchte mich für dich verschwenden. Nimm das, was du brauchen kannst. Du darfst meine Pläne durchkreuzen. Du darfst meine Pläne durchkreuzen. Und ich kann mich erinnern, ich habe das mal in diese Richtung gebetet. Ein altes Gebet von einem Christ, einem Schweizer, der die Schweiz geprägt hat, Nikolaus von der Flüher, hat gebetet, mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mach mich ganz zu eigen dir. Ich sage es nochmal, mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mach mich ganz zu eigen dir. Und ich, naiver Student, habe das gebetet und es ging nicht lange und meine Beziehung musste in die Brüche gehen. Ich musste einen Schlussstrich ziehen und das war nicht cool. Aber da hat Gott das Neues geschaffen. Und er hat Dinge genommen und hat mir Dinge geschenkt. Ich habe eine wunderbare Ehefrau. Und ich bin so dankbar, dass Jesus ernst genommen hat. Und ich glaube, wir sollten ihm diese Frage stellen. Jesus, wo möchtest du, dass ich mein Leben dir verschwenderisch hingebe? Wo möchtest du das? Und ihm diese Frage stellen. Und die kleinen Schritte sind wichtig, gell? Aber ich glaube, manchmal müssen es auch verrückte, krasse Dinge sein, wie bei dieser Frau. Denn das können Game Changer in unserem Leben sein und vielleicht noch im Leben anderer. Und vielleicht ist es manchmal auch daran, große Sachen Gott hinzuhalten, damit er große Dinge verändern kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auf Gott hören und nicht jetzt auf mich, was das sein kann. Aber diese Haltung, hey, ich komme verschwenderisch, ja, ich möchte dich verschwenderisch lieben, mein Herr, mein Gott. Und Jesus formuliert Ich glaube, was er mit diesem verschwenderisch meint, in Matthäus 16. Er sagt, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Das ist diese heiße erste Liebe. Das Verrückte, das Unvernünftige, das Verschwenderische, ihm mich hinhalten und sagen, hey, ja, mein Leben für dich, was auch immer das heißt, ich habe keine Ahnung. Und dann verspricht uns Jesus, wir werden Dinge tun, die er getan hat. Wir werden Dinge erleben, die er erlebt hat. Wir werden Wunder sehen, die er gesehen hat, und sie werden noch größer sein. Und ich glaube, es beginnt damit, dass ich Jesus verschwenderisch liebe, auch wenn ich nicht genau weiß, was das heißt. Aber dass ich einfach sage, hey, ja, du darfst auch Großes bekommen. Nicht nur die Brosamen, so das kleine Stück, sondern das Ganze. Und ich glaube, wenn wir beginnen, so zu beten, mein Herr und mein Gott, ich möchte dich verschwenderisch lieben. Zeig mir, was das heißt. In meiner nächsten Woche, in meinem nächsten Monat, dann wird das zum Gamechanger werden können, in deinem und in meinem Leben. Und wir werden diese Wunder sehen. Ich glaube das zutiefst. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast. Du hast dich verschwendet, dein ganzes Leben für mich, damit ich wissen kann und singen kann, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, Herr, dass wir lernen können, dich verschwenderisch zu lieben und nicht krampfhaft festzuhalten, sondern die Hände offen vor dich hinhalten. Ich möchte dich verschwenderisch lieben und dich fragen, hey Jesus, was heißt das jetzt gerade in meiner Situation? Und ich bitte dich, dass wir deine feine Stimme hören, vielleicht in den nächsten Songs, vielleicht in der nächsten Woche. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, es zu hören und zu tun. Amen.